Offenbarung Jesu Christi. Das ist der Titel dieses Buches, was wir jetzt lesen wollen. Es ist das letzte Buch in der Bibel und es spricht über die letzten Dinge. So fängt die Bibel vorne beim Anfang an und sie endet mit dem Blick auf das Ende, was erst der Anfang ist. Und dieses Buch fängt so an, Offenbarung Jesu Christi. Dieses Buch ist eine Offenbarung, eine Enthüllungsstory. Johannes war der erste Enthüllungsjournalist. Offenbarung heißt Enthüllung. Und das ist das, was wir gerade vor kurzem im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, gelesen haben, vor einigen Wochen. Da sagt Jesus, in Lukas 8, Vers 17, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Jesus spricht davon, dass es verborgene Dinge gibt, dass es Geheimnisse gibt. Die ganze Bibel spricht immer wieder davon, dass es Geheimnisse gibt, Dinge, die nicht jeder weiß. Es gibt eine ganze Menge, die du nicht weißt. Kannst du das akzeptieren? Natürlich, wenn wir jetzt so ganz nüchtern darüber nachdenken, ja. Aber wie oft geschieht es mir im Alltag, dass ich sage, aus dem Affekt heraus, ich weiß. Ich weiß. Ja, klar, weiß ich. Nee, weiß ich schon. Brauchst mir gar nicht zu erzählen, weiß ich alles schon. Es sind nur vergleichsweise wenige Momente, wo wir uns tatsächlich bewusst sind, dass wir nicht alles wissen, und vielleicht noch weniger Momente, wo uns bewusst wird, dass wir eigentlich fast gar nichts wissen. Wenn wir aber zu Gott kommen, uns zu seinen Füßen setzen, dann kommen wir mit diesem Verlangen, mit diesem Bewusstsein, Gott weiß alles. Er weiß tatsächlich alles. Was heißt das? Er weiß alles. Nichts ist verborgen vor ihm. Nichts ist verborgen. Er kennt alles über mich. Er weiß alles. Meine tiefsten Geheimnisse sind ihm bekannt. Ich kann es noch so gut verstecken. Vor ihm ist es sichtbar, es ist offenbar. Er kennt aber auch alles über deinen Nachbarn. Sein ganzes Leben. Von der Zeugung an bis jetzt. Und darüber hinaus, er kennt eben auch alles, was in Zukunft geschieht. Und da wird es echt für uns kritisch, ne? Dass Gott unser Leben kennt, wie es bis hierher gelaufen ist, dass, ja, wir kennen ja unser Leben auch so einigermaßen. Wobei, wenn ich anfange, über mein Leben nachzudenken und versuche, mich zu erinnern, da merke ich, wie schwach meine Erinnerung ist, wie viel ich aus meinem Leben schon vergessen habe. Was habe ich nicht schon alles gesagt? Was habe ich nicht schon alles getan, was ich schon längst vergessen habe? Aber Gott weiß es alles. Ihm ist es klar vor Augen. Aber er weiß auch alles über die Zukunft. Und das ist etwas, wo ich ehrfürchtig erstaune und stehen bleibe, wo ich einfach nur sagen kann, ja, er ist Gott und ich bin's nicht. Denn wenn ich ehrlich bin, wie gesagt, wir sind ja hier in dem Moment der Ehrlichkeit vor Gott. Wir sind ja nicht hier und müssen irgendwas vortäuschen. Wir können hier ja vor Gott so sein, wie wir sind, weil er kennt uns ja durch und durch. Er kennt uns und weiß, wie wir sind. Er weiß, dass wir Staub sind. Er weiß auch um unsere Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Wir können einiges ableiten aus dem, was wir so alles erlebt haben, wie es weitergehen könnte. Aber wir haben keine Ahnung, was in der nächsten Sekunde passiert. Wir wissen es nicht. Es ist eine Menge vor uns verborgen. Über uns selbst, über unser eigenes Leben. Geschweige denn über die Weltgeschichte, über die Geschichte des Universums. Damit befassen sich so viele Forscher ganz intensiv. Sie geben ihr Leben da rein, um ein kleines Fitzelchen von dem zu erforschen. Sie haben dann irgend so einen ganz speziellen Teilbereich einer wissenschaftlichen Disziplin und dann versuchen sie einen bestimmten Gegenstand ganz intensiv. Und wenn sie ganz erfolgreich waren, dann haben sie irgendwas am Ende rausgekriegt, wofür sie dann den Nobelpreis kriegen irgendwie. Und dann sind sie ganz stolz auf ihr Lebenswerk. Also so ein kleines Fitzelchen von diesem riesen Universum herausgefunden haben, wie das funktioniert oder wie die Dinge da zusammenhängen. Aber das ist alles so riesig, so unglaublich, unfassbar. Und wie gesagt, viele Menschen sind dabei, Tausende, Millionen Menschen, sie forschen, sie tragen ihr Wissen zusammen. Es ist wie der Turm zu Babel, oder? Aber wir reichen alle nicht ran an den Himmel. Gott muss herunterfahren, um den Turm zu Babel sich anzugucken. Er muss sich tief, tief niederbeugen, um dieses riesige Bauwerk zu betrachten. Er sagt, das ist ja niedlich, was die da anstellen. Kleines Türmchen. Wollen bis zum Himmel bauen. Wollen die Erkenntnis Gottes aus eigener Überlegung wollen sie ergründen, dass die Weltformel. Gott sitzt und lacht. Das ist ja albern. Wenn dieses kleine fünfjährige Mädchen da, ne, Susanne, irgendwie im Radioreport irgendwie eine Sendung hören würde, ich habe das neulich mal gehört, der Albert Einstein hat mal seine Relativitätstheorie in irgendwie so einem ganz kurzen Radiovortrag vorgestellt. Da verstehst du kein Wort. Ne? Der erzählt da was, das sind alles Hieroglyphen, da hast du keine Ahnung. Ne? Was sagt der Mensch da? Ne? Und dieses kleine fünfjährige Mädchen sitzt vor dem Radio und sagt, das ist die Relativitätstheorie von Einstein, ich habe sie verstanden. Keine Ahnung. Aber Gott sagt, durch Jesus sagt er, es bleibt nichts. Es bleibt nicht so. Es wird offenbar werden. Jesaja sagt es und Paulus hat es aufgegriffen im Philipperbrief. Es wird der Tag kommen, wo jedes Knie sich beugen wird. Über dem Himmel oder im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Alle werden sich niederknien und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Warum? Weil sie es sehen, weil sie gewahr werden, weil das Verborgene offenbar geworden ist. Weil Gott offenbar geworden ist. Nichts bleibt verborgen. Das ist die Zusage von Jesus. Es kommt der Tag, wo wir sehen werden. Und das ist auf der einen Seite etwas, wovor man Angst haben kann. Wie gesagt, mein ganzes Leben wird offenbar. Ja. All die Leichen, die ich im Keller habe, sie werden sichtbar. Vor dem Thron Gottes. Vor dem Gericht, vor dem Auge Gottes. ist alles durchleuchtet. Alles wird sichtbar. All meine Heuchelei bringt dann überhaupt nichts mehr. Das ganze Image, was ich mir aufgebaut habe, bricht zusammen. Da bin ich so, wie ich bin. Nackt und bloß. Und das ist doch der feine Unterschied, oder? Im Garten Eden. Nach dem Sündenfall, nackt, und sie schämten sich und sie bedeckten sich mit Feigenblättern. Aber vor dem Sündenfall, sie schämten sich nicht. Für alle, die Kinder des Lichts geworden sind, so sagt Paulus das, ist das Offenbarwerden Gottes und das Offenbarwerden der Wahrheit, das Offenbarwerden aller Dinge, ist keine Sache, die ihnen Angst macht. Weil sie schon im Licht sind, weil sie schon im Licht leben. Und was heißt das im Licht leben? Im Licht leben heißt in der Wahrheit leben. In der Wahrheit Gottes. Wie kann ich das überhaupt tun? Dadurch, dass er mich ins Licht versetzt hat, ins Reich des Lichtes. Aus der Finsternis hat er mich ins Reich des Lichtes versetzt. Er hat mich in dieses Licht hineingeführt. Ohne ihn hätte ich nie ins Licht, wäre ich nie ins Licht gegangen. Warum auch? Im Licht wird all meine Schande sichtbar. Da werde ich vergehen, da werde ich zu Boden krachen, da werde ich in meine Einzelteile zerfallen. Wenn das Licht Gottes mich durchleuchtet, habe ich keine Chance. Wenn das Gericht kommt, bin ich ausgeliefert und werde nichts sagen können. Aber Jesus, er hat meine Sünde getragen. Er hat all meine Schuld auf sich genommen und mich ins Licht geführt, sodass ich nicht mehr Angst haben muss, meine Sünde zu bekennen, weil ich nicht mehr verdammt werde, sondern weil ich frei bin. Er hat meine Sünde getragen. So kann ich ins Licht kommen. So kann ich im Licht, und das ist es, nicht nur einmal ins Licht kommen, sondern im Licht bleiben. In der Wahrheit leben, in der Wahrheit wandeln. Das ist diese wahre, wunderbare Freiheit, die ich als Kind Gottes erlebt habe und die ich erleben darf, in die ich hineinwachsen kann, die immer wieder angefochten wird, um die ich immer wieder ringen muss, dass ich darin bleibe. Bleibt in mir, sagt Jesus. Und das ist zuallererst und vor allen Dingen das Bleiben in der Wahrheit, im Licht. Lebt als Kinder des Lichts, sagt Paulus. Epheser 5 steht das. Ihr seid Kinder des Lichts, lebt auch als Kinder des Lichts. Nichts ist verborgen, was nicht offenbar werden wird. Und das bezieht sich eben nicht nur auf mein persönliches Leben, sondern es bezieht sich auch auf die ganze Welt, auf das ganze Universum, auf die geistliche Dimension dieser Welt. Darum geht es auch im Buch der Offenbarung. Die geistliche Welt wird offenbar vor Johannes Augen. Jesus zeigt ihm die geistliche Dimension unseres Lebens, unserer Welt. Das, was uns vor uns verborgen ist, du siehst die Dämonen nicht, du siehst nicht die Engel, du siehst nicht, ja, du siehst Gott nicht. Es ist alles vor uns verborgen. Du siehst alles nur vermittelt mit deinen Augen. Aber es wird offenbar werden. Und Johannes ist es schon offenbar geworden. Er erzählt uns von dem, was Jesus ihm offenbar gemacht hat. Was er ihm gezeigt hat. Die geistliche Welt. Aber auch die Weltgeschichte wird offenbar. Das, was eigentlich die Weltgeschichte antreibt. Wie die geistliche Welt und die materielle Welt zusammenhängen. Und wie das alles ja, dann am Ende, und das ist das, wovon die Offenbarung sehr viel drüber spricht, wie es am Ende sich entfalten wird, wie das alles vor den Augen Gottes offenbar wird im Gericht. Die Offenbarung Gottes ist ein ernstes Buch, weil es vom Gericht spricht. Es spricht vom Gericht über den, der am Anfang die Sünde in die Welt gebracht hat. Das ist der Satan. Er spricht darüber, wie das, was Gott am Anfang prophezeit hat, dem sündigen Menschen, was er dem Teufel vorausgesagt hat, der Same, der Nachkomme von Eva, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird dir den Kopf zertreten. Und das hat sich in einer bestimmten Art und Weise schon erfüllt am Kreuz von Golgatha. Aber die endgültige Vollendung darin, dass der Satan tatsächlich gerichtet wird, die alte Schlange, wie es in der Offenbarung heißt, passiert tatsächlich erst dann, wenn das erfüllt wird, was Johannes gesehen hat, was Gott ihm offenbar gemacht hat. Und das ist so ein wunderbarer Trost für jeden Menschen, der unter den Angriffen des Satans leidet. Zu wissen, dieser Satan, er geht seinem Gericht entgegen. Das hat Gott offenbar gemacht. In der Offenbarung wird es deutlich. Er wird seinem Ziel entgegengehen. Es ist aber auch das Gericht über alle, die diesem Satan folgen, die der Rebellion Satans nachfolgen, selbst in Rebellion gegen Gott leben. Dieses Gericht kommt über die ganze Menschheit, die in Rebellion gegen Gott steht. Alles wird offenbar. Die ganze tiefe Sündhaftigkeit des Menschen in diesem Buch wird offenbar. Und Gottes Zorn. Gottes Gericht. Dass Gott nichts zu tun hat mit dieser Sündhaftigkeit, mit dieser Rebellion. Aber auch die Gemeinde wird offenbar, Geschwister. Es betrifft nicht nur die anderen. Das Gericht Gottes fängt an, wo? Beim Haus Gottes, bei uns. Und so ist es auch im Buch der Offenbarung. Es beginnt am Anfang mit 7 Sendschreiben an 7 Gemeinden. Und das sind Worte des Gerichts. Und versteht Gericht richtig im Sinne von Unterscheidung, von Beurteilen. Vor den Augen des Herrn, vor den Augen des Königs der Könige, vor den Augen Jesu, sind die Gemeinden offenbar. Er sieht alles und er zeigt den Gemeinden, was in ihnen verborgen, aber vor ihm offenbar ist. Und er offenbart es ihnen. Er offenbart uns, was in uns ist. Und das ist Gnade, Geschwister. Warum tut er denn das? Weil er uns warnen will. Weil er uns zur Umkehr ruft. 5 dieser 7 Gemeinden ruft er zu. Tu Buße, kehre um. Und das zeigt uns, in welcher Zeit dieses Buch geschrieben ist. Es ist zum Ende des 1. Jahrhunderts geschrieben. Johannes war schon sehr alt. Die Gemeinden haben schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Was schleicht sich ein im Laufe der Jahre, wenn man mit Jesus geht? Ja, es passiert viel Gutes, aber es passieren auch Dinge, die nicht gut sind. Und Jesus macht es offenbar. Im letzten Buch der Bibel wird zuerst die Gemeinde angesprochen und gerüttelt. Das ist eine Offenbarung. Das ist Dinge, die verborgen sind, werden offenbar. Und das ist so wichtig für uns, auf dieses Wort zu hören. Deswegen steht bei jedem dieser 7 Sendschreiben, die dann da kommen, in Kapiteln 2 und 3, steht, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Und an derselben Stelle, wie wir gelesen haben, Lukas 8, steht auch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es wird aber noch was anderes offenbar. Gott macht etwas anderes offenbar, nämlich er macht offenbar, was in Jesus Christus schon längst offenbar ist, nämlich, dass der Leidende Sohn Gottes, derjenige ist, der in den Tod geht und am Ende verherrlicht wird. Dass er Ehre, Macht, Ruhm, ja, Herrschaft bekommt. Ihm wird die Herrschaft übertragen, dem, der sein Leben in den Tod gegeben hat, im Gehorsam gegenüber Gott, der nicht in Rebellion gegenüber Gott gelebt hat, sondern in Gehorsam, in Unterordnung, im Vertrauen, im vollen Vertrauen gegenüber Gott und in totaler Liebe Gott zugewandt und seinen Menschen, seinen Kindern, seinen Geschöpfen. Dieser, der sich in der Liebe hineinbegeben hat in diese finstere Welt und die Leiden auf sich genommen hat, er bekommt die Krone. Er ist der König. Und so offenbart die Offenbarung, eigentlich das, was wir im Evangelium sehen, finden wir auch in der Offenbarung. Es wird daran erinnert, warum Jesus diese Position innehat. Aber es wird auch deutlich offenbar gemacht, den Weg seines Leibes, der Gemeinde. Auch sie leidet. Auch sie geht durch schwere Zeiten. Die Gläubigen, ja, sie werden, es wird eine Zeit kommen, eine Situation kommen, wo die Gläubigen alle ihr Leben verlieren. Aber sie werden verherrlicht werden. Die Herrlichkeit Gottes, die Hochzeit des Lammes, all diese wunderbaren Bilder, die kommen. Die Dinge, die uns vor Augen geführt werden, offenbart werden über die Zukunft seiner Kinder, zu denen du gehören kannst, zu denen ich gehören kann, zu denen du hoffentlich schon gehörst, zu denen ich gehöre. Denn wir haben das Zeugnis Jesu in uns. Das Zeugnis des Heiligen Geistes. Offenbarung Jesu Christi heißt, dass Jesus es ist, der uns dies offenbart. Er ist der Autor dieses Buches. Und noch viel mehr, die Gott ihm gab. Und ich musste so an die Apostelgeschichte denken. Als die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, die Kraft Gottes, die Weisheit Gottes, das Feuer Gottes, Jesus selbst, wie er sich über die Gemeinde aussieht, die Liebe Gottes, wie sie sich ausgießt über die Gemeinde. Sie haben das empfangen, aber sie bekennen und sagen, Petrus sagt, das, was ihr hier seht, das sind nicht wir, das ist nicht unsere Kraft, das ist nicht unsere Befähigung, nein, es ist der Heilige Geist, den Jesus ausgegossen hat, denn er ist von den Toten auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes, hat von Gott den Heiligen Geist empfangen, dass er ihn ausgießt über die Gemeinde. Er spricht über das Miteinander der Dreieinigkeit. Und das findest du auch hier in der Offenbarung ständig und immer wieder. Das Zeugnis davon, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist im Zusammenwirken, sie sind eins. Und so auch hier, Gott gibt Jesus diese Offenbarung. Und Jesus gibt sie weiter an uns, an seine Gemeinde. Durch seinen Engel, der es wiederum Johannes kundgetan hat. Aber es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und das ist noch die Offenbarung Jesu Christi aus einem anderen Grund. Denn in diesem Buch wird immer und immer wieder uns Jesus offenbar gemacht, wer Jesus ist, wie Jesus ist. Und zwar einerseits bezogen auf sein irdisches Dasein, aber das kommt nur teilweise und am Rand vor. Das ist nicht jetzt der Hauptteil, denn das ist in den Evangelien, oder? Da wird uns Jesus offenbar gemacht als Mensch, als unser Messias, als unser Erlöser, der sein Leben hingegeben hat und der den Tod überwunden hat. In der Offenbarung wird er uns gezeigt als der verherrlichte Herr, als der König der Könige, der Herr der Herren und als der Richter, dem Gott das Gericht übergeben hat. Also ist dieses Buch auch die Offenbarung Jesu. Du kannst Jesus durch dieses Buch mehr kennenlernen. Wer möchte Jesus nicht noch mehr kennenlernen? Es ist doch schon so bei einem Menschen, wenn du einen Menschen kennenlernst. Ich meine, Jana, du bist ja schon länger verheiratet, ne? Deinen Mann kennst du ja schon so ein bisschen, oder? Ein bisschen, genau, siehst du? Aber das geht immer weiter, oder? Und du weißt noch nicht, wie er ist, wenn er 80 Jahre alt ist. Wenn er so alt wird. Aber erst wenn wir diesen Weg, diesen ganzen Weg zu Ende gegangen sind, erst dann haben wir vielleicht eine Ahnung davon, wer der andere ist. Also einen Menschen kennenzulernen, ist schon gar nicht so einfach. Ihn wirklich näher kennenzulernen, ihn wirklich, na, aber wie unbegreiflich, wie großartig ist es, Gott kennenzulernen. Na, und das ist das, was Paulus gesagt hat, das, dafür lebe ich. Ihn zu kennen, das treibt mich an. Ihn möchte ich erkennen, richtig durch und durch erkennen. Ich möchte ihn total kennenlernen, weil ich habe ihn so lieb gewonnen. Das, was er ist die Liebe meines Lebens. Ich will ihn ganz und gar kennenlernen. Und dazu gehört dieses Buch. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Du kannst ihn hier mehr kennenlernen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Ja, dieses Buch ist nicht eine Offenbarung für diejenigen, die in Rebellion gegen Gott stehen. Das ist es keinesfalls. Die werden es sich nicht anhören, die werden es sich nicht antun. Die werden nach einer Seite wieder zuklappen. Aber diejenigen, die ihm dienen, die hat Jesus auf dem Herzen und denen möchte er sich offenbaren und er möchte ihnen auch die Weltgeschichte und das Ende offenbaren. Zu zeigen, was bald geschehen muss. Und hier geht es eben um diese Dinge, die geschehen werden. Und wenn ich wüsste, dass du da draußen, wenn du auf die Straße trittst, dass dann ein Porsche mit 80 Sachen durch die Straße fahren würde. Wenn ich das wüsste, dann würde ich dir doch jetzt sagen, pass auf, wenn du nachher draußen vor die Tür trittst. Denn dann kommt da ein Porsche mit 80 lang. Gott weiß, was geschieht. Und deswegen gibt er uns Einblick in das, was geschieht, weil er uns warnen möchte. Er will uns zeigen, was bald geschehen muss. Und hier steht das Wort bald. Und das hat natürlich einigen Schwierigkeiten bereitet. Denn als Johannes das aufgeschrieben hat, das ist ja nun schon 1900 Jahre her. Also wenn das, was hier geschrieben steht, bald geschehen soll, dann ist bald ein sehr dehnbarer Begriff. Es gibt Übersetzer oder Ausleger, die dieses Wort entachei, die das so übersetzen, dass sie sagen, plötzlich, schnell, ist etwas, was schnell geschieht. Und das sieht man auch im Verlaufe dieses Buches. Diese Dinge, die dann katastrophal über die Erde hereinbrechen, dieses Gericht, was über die Erde hinwegfegt, ist etwas, was sehr plötzlich kommt, sehr schnell abläuft. In einem sehr kurzen Zeitraum. Aber es hat auch einen Sinn, wenn wir das übersetzen, wie es normalerweise übersetzt wird, nämlich mit bald oder in Kürze. Lass uns mal lesen über Johannes, der dieses Wort hier oder diese Offenbarung empfangen hat. Johannes, Kapitel 21, Vers 20. Oder wir fangen mal ein bisschen früher an, Vers 18. Jesus spricht mit Petrus und es sind noch ein paar andere Jünger um ihn herum. Sie sind am See Genezareth. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er hat sich den Jüngern offenbart, gezeigt, dass er lebt. Und er hat Petrus auf eine sehr subtile Art und Weise gezeigt: Ich habe dir vergeben, dein Versagen, deine Verleugnung. Und er sagt in Vers 18: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir zu Petrus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Jesus bereitet Petrus ganz persönlich auf sein Ende vor und zeigt ihm, es wird der Tag kommen, da wirst du um meines Namens willen gefangen genommen werden, gefesselt werden und wirst hingerichtet werden. Aber es ist kein schlimmer Tod, sondern es ist ein Tod, durch den er Jesus verherrlichen sollte, wodurch er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Und das ist es. Wenn du weißt, was die Zukunft bringt, wenn Gott dir das offenbart hat, dann geh jetzt mit Jesus und folge ihm nach, deinem guten Hirten, auf die grüne Aue, durch das Tal des Todesschattens. Judith, was ist denn?
Ist doch gut,
ja, ja. Ist doch alles gut, Judith. Geh mal hierher, geh mal. Kein Problem, Judith. Ganz entspannt. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte. Damit meint Johannes sich selbst, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Immer unsere Frage: Was ist mit meinem Bruder, mit meiner Schwester? Ne? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Also, was geht es dich an, ist erstmal die entscheidende Aussage hier. Ne? Aber Jesus macht so eine Andeutung: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Was meint Jesus damit? Meint Jesus, also Johannes, es steht mir doch frei, ihn 2000 Jahre lang leben zu lassen? Er muss mich doch nicht mit einem Tod verherrlichen, so wie du? Das ist doch meine Sache? Ich glaube, dass Jesus hier auch andeutet, er hat ja selbst gesagt, der Zeitpunkt, wann der Menschensohn kommt, das weiß noch nicht mal der Sohn, sondern nur der Vater. Er sagt es zu ihm einfach in dieser Gewissheit: Es kann bald passieren. Und die Jünger, sie haben doch in dieser Erwartungshaltung gelebt. Paulus hat doch darin gelebt. An mehreren Stellen in seinen Briefen sagt er: Ja, wir warten darauf, dass Jesus kommt. Und diejenigen, die jetzt schon gestorben sind, die wird Jesus auch mitnehmen. Und wir, die wir dann noch leben, wir werden dann alle zusammen entrückt werden. 1. Thessalonicher 4. Er ging davon aus, dass Jesus wiederkommt, als er noch lebt. Und Jesus deutet das hier auch Johannes gegenüber an. Er sagt: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder: Jener Jünger stirbt nicht. Also das ist die Interpretation. Ne? Das ist manchmal so. Jesus sagt uns etwas durch seinen Geist und wir machen daraus etwas ganz Spezielles in unserer Interpretation. Diese Interpretation muss aber nicht unbedingt stimmen. Sie haben das so interpretiert: Jener Jünger stirbt nicht. Er wird leben, bis Jesus wiederkommt. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterben, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Das waren hier Geschwister von Johannes, die das hier am Ende des Evangeliums angefügt haben als Schlussbemerkung, die deutlich machen: Ja, Johannes, auch er ist gestorben. Aber sein Zeugnis ist wahr. Und auch dieses Wort, was Jesus gesprochen hat, es ist nicht falsch. Es ist nicht so, dass es nicht in Erfüllung gegangen ist, sondern ihr habt es falsch interpretiert. Aber das, was stimmt, ist, dass Johannes der Jünger ist, der wahrscheinlich am ältesten geworden ist von den 12, der noch am Ende des ersten Jahrhunderts gelebt hat. Und Jesus hat ihm diese Offenbarung gegeben über das Ende. Johannes bleibt, bis Jesus kommt. Das ist das, was wir hier lesen, die Offenbarung Jesu Christi. Und er ist der treue Zeuge. Das ist das Zeugnis hier im Johannesevangelium, was über ihn gesprochen wird. Auch hier wird gesagt, dass er bezeugt. Hier steht es in Kapitel 1, Offenbarung, und Vers 1 ist es immer noch, ne? Was bald geschehen muss, indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Johannes hat nichts zurückgehalten. Er hat es bezeugt, das heißt, er war Zeuge von all dem, was Jesus ihm gezeigt hat. Und das, was er sah, er hat nicht etwas ausgelassen, er hat nicht etwas hinzugefügt. Das steht auch am Ende des Buches. Alles, was er sah, hat er bezeugt. Wie ein Zeuge, der vor Gericht geführt wird und zu einem bestimmten Sachverhalt gefragt wird. Also, Jesus hat dir doch diese Offenbarung gegeben. Also, jetzt erzähl mal, was war denn da alles drin? Und er hat alles bezeugt, was er sah. Er hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Es ist das Wort Gottes, was wir hier finden. Und das ist eine starke Aussage. Das ist nicht einfach nur irgendwie etwas, was irgend so ein Typ vor 2000 Jahren geträumt hat. Das ist das Wort Gottes. Und es ist das Zeugnis Jesu Christi. Jesus selbst ist der Zeuge. Und das Wort Märtyrer kommt von dem griechischen Wort Martyrion, also von dem Zeugnis. Jesus hat die Wahrheit bezeugt mit seinem Leben. Auch Johannes hat die Wahrheit, die er hier aufgeschrieben hat, auch das Johannesevangelium ist ja Zeugnis von dem Wort Gottes. Wovon spricht Johannes am Anfang? Das Wort war am Anfang der Logos, das Wort Gottes. Er ist Zeuge für dieses Wort Gottes, für Jesus. Er ist Zeuge seines Todes, Zeuge seiner Auferstehung. Aber er ist auch eben Zeugnis über das, was Jesus ihm offenbart hat, über die Zukunft. Und er hat das Zeugnis, später steht, dass er das Zeugnis, oder dass wir das Zeugnis Jesu haben. Und das Zeugnis Jesu, das ist in uns, der Heilige Geist, der uns am Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist der Geist des Sohnes, das ist der Geist Jesu, der in uns lebt. Das ist das Zeugnis. Und er bezeugt durch den Heiligen Geist, dass dies, was er hier schreibt, das Wort Gottes ist. Alles, was er sah. Glückselig, der liest, und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Glückselig, der liest, das bin in diesem Fall ich, und die hören, das seid in diesem Fall ihr. Nein, ihr habt ja auch alle eure Bibel vor euch und lest auch. Aber damals, als Johannes das geschrieben hat, da hatten nicht alle das in der Hand, sondern da wurde das abgeschrieben und der Gemeinde vorgelesen. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung, der Prophetie und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Also nicht einfach zur Seite packen, wie das vielfach in Kirchen gemacht wird. Die Offenbarung, ach, das ist ein bisschen schwieriges Pflaster, das ist schwer zu verstehen. Ach, da stehen ein paar Dinge drin, die glauben wir ja gar nicht. Und nee, packen wir mal weg. Johannes dieser Jünger Jesu, der uns das Evangelium gebracht hat, der uns wunderbare Briefe geschrieben hat. Johannes, der, wie es später heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen auf Patmos verbannt war, der ins Exil gehen musste, der uns diese Dinge bezeugt, ihm war das so wichtig und er hat vom Heiligen Geist das ins Herz bekommen. Glückselig seid ihr, wenn ihr das lest und wenn ihr das hört und noch mehr, wenn ihr es in eurem Herzen aufnehmt und bewahrt. Denn die Zeit ist nah. Auch das wieder. Na, rechnet damit. Seid bereit für den Tag. Ihr wisst nicht, wann er kommt. Und dass dieser Tag jetzt so lange bisher ausgeblieben ist, da wollen wir noch ein paar Verse hier aus 2. Petrus lesen. Was ist denn hier? Da. 2. Petrus 3. Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beide ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebots des Herrn und Retters und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die Flut. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Um uns zu retten auch aus diesem Gericht. Du sagst, wenn wir an dich glauben, dann werden wir nicht ins Gericht kommen, sondern dann werden wir das Leben haben. Und danke, dass wir jetzt auch das Mahl nehmen können, in dieser Erinnerung, in dieser Gewissheit, dass du uns nicht zum Zorn bestimmt hast, sondern dass du uns retten willst. Nicht nur von der Verdammnis, die auf uns warten würde, wenn wir in den Tod gehen, sondern dass du uns vor dem zukünftigen Zorn, der auf diese Erde kommt, du willst uns retten vor diesem Zorn. Und du stehst vor der Tür. Herr, wir wollen uns rufen lassen, neu von deinem Wort und wollen bereit sein, gegen alle menschliche Erwartungshaltung, die sagt, er ist bis jetzt nicht gekommen, dann wird er auch in den nächsten 1000 Jahren nicht kommen. Herr, wir wollen glauben und deinem Wort Vertrauen schenken, dass du jederzeit kommen kannst. Und wollen uns ausstrecken, wollen uns bereit machen, wollen uns bereit halten, Herr, dass du kommen kannst, dass wir, ja, wir wollen das beschleunigen, indem wir uns reinigen, dass du nicht noch länger warten musst, Herr. Danke, dass du so geduldig bist. Danke, dass du nicht willst, dass wir verloren gehen, sondern dass wir mit dir gemeinsam die Ewigkeit genießen. Und danke, dass wir das jetzt feiern können im Abendmahl, was du gegeben hast. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er Brot, und als er gedankt hatte, brach er es und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in mein Blut, dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.